Auch ich heiße Sie wieder an diesem zweiten Abend der diesjährigen Abendbibelschule hier in Behrendingen im Primus-Tuber-Haus herzlich willkommen. Schön, dass Sie die Zeit sich nehmen konnten, heute Abend zu kommen. Gestern Abend bin ich nochmal gefragt worden nach der Internetadresse. Das ist meine E-Mail-Adresse. Wenn man statt dem Klammeräffchen einfach einen Punkt reinsetzt im Internetbrowser, dann kommen Sie auf meine Blogseite und dann können Sie Informationen zu den Abenden, die Skripte, soweit es sie gibt, und Informationen dann, sobald wir es wissen, wann CDs abgeholt werden können bei der Frau Kapp. Solche Informationen wollen wir gerne dann bereitstellen. PCM, meine Initialien, .murdochs.eu. Nicht Deutschland am Ende, sondern Europa. Und nun zum Thema. Gehört der Islam zu Deutschland und glauben wir sowieso alle an den gleichen Gott? Ein Beitrag zur Klarheit und guter Nachbarschaft. Ich könnte mir vorwerfen lassen, nach dem Anfang dieses Titels, dieser Überschrift, wie soll da Klarheit entstehen? Ich hoffe, dass heute Abend Klarheit entstehen kann. Die erste Frage, gehört der Islam zu Deutschland, ist meines Erachtens schnell beantwortet. Das ist alles eine Frage der Perspektive. Wenn ich zurückschaue in der Geschichte, dann gehört der Islam nicht zu Deutschland. Die Deutschen landen, Deutschland ist ja ein relativ junger Staat, aber die Länder, die heute zu Deutschland gehören oder die deutschsprachigen Bereiche der Schweiz und dann Österreich, diese deutschen Landen haben sich ja geradezu fast damit oder dadurch definiert, dass sie den Ansturm des Islam standgehalten haben. Es war ja ein Thema im Mittelalter zur Zeit Luthers, ob der Türke denn Deutschland überrennen oder die deutschen Landen überrennen kann. Rückblickend können wir sagen, der Islam gehört nicht zu Deutschland, er hat uns nicht geprägt. Selbst die philosophischen Leistungen von Averroes und Avicenna, wie sie in ihren lateinischen Namen heißen, sind im Grunde Errungenschaften der Christen in Nahost, die die philosophischen Werke von Aristoteles ins Arabische für die Muslime übersetzt haben. Und Averroes und Avicenna haben das rezipiert von den Christen in Nahost und haben das dann über das maurische Spanien für die Scholastik zugänglich gemacht. Aber das war nicht der Islam, der uns geprägt hat, sondern es war die klassische aristotelische Philosophie. Das Judentum und der christliche Glaube sind neben dem altheidnischen Glauben, der immer noch sich durchschlägt bei uns in mancherlei Denkweise in Deutschland, das sind die Elemente, die uns geprägt haben. Also im Rückblick können wir nur sagen, der Islam gehört nicht zu Deutschland, in dem Sinne, dass der Islam Deutschland nicht zu dem gemacht hat, was Deutschland jetzt ist. Aber wenn wir die Perspektive verändern und nach vorne blicken, dann haben wir ein ganz anderes Bild vor Augen. Und deswegen, wohl nur deswegen, haben der damalige Bundespräsident Christian Wolff und unsere jetzige Bundeskanzlerin Angela Merkel beide gesagt, eindeutig, der Islam gehört zu Deutschland. Sie haben nämlich ein Szenario vor Augen, das nicht allen Menschen unter uns bekannt ist. In den Jahren 2005 bis 2007, als es in der Politik so richtig ein heißes Thema wurde, wie kann man die Altersvorsorge für die deutschen Arbeitnehmer irgendwie sichern, aufgrund der demografischen Entwicklung, die immer geringeren Geburtenzahlen, die großen Zahlen an Abwanderungen aus Deutschland, als das damals in der Politik ein ganz heißes Eisen war und die Politiker sehr beschäftigt hat, hat die Bundesregierung eine Studie in Auftrag gegeben an das Bundesstatistische Amt, zu erkunden, wie die demografische Entwicklung denn letztendlich vonstatten gehen wird. Man wusste so im Groben eine Überalterung der Gesellschaft, man wusste um Migration und so weiter und so fort. Aber alle waren sehr überrascht, als das Bundesstatistische Amt im Sommer von 2007 dann die Ergebnisse der dreijährigen statistischen Forschungen, Erhebungen und Prognosen, als dann rauskam, dass sie gesagt haben, wir werden bis 2052 eine islamische Mehrheit in Deutschland haben. Und 2030 vermutlich den ersten Bundeskanzler islamischen Glaubens. Das waren zwei so kernige, knackige Ergebnisse der wissenschaftlichen Untersuchungen des Bundesstatistischen Amtes. Und das hat natürlich viele erschrocken. Diese Ergebnisse sind deswegen innerhalb von ein paar Wochen von der Webseite wieder verschwunden und sind nur sehr, sehr schwer zu finden in den Katakomben der Internetseiten des Bundesstatistischen Amtes. Man wollte ja auch nicht die Leute erschrecken. Mit Blick auf die Zukunft können wir sagen, wenn Gott es nicht anders schenkt, wird der Islam Gestalt und Form geben sein in Deutschland. Jeder, der sich politisch irgendwie beschäftigt, der weiß, es geht um Mehrheiten. Und wenn es eine Mehrheit gibt, die zu einer gewissen weltanschaulichen Richtung gehört, dann schlägt sich das auch in der Tagespolitik nieder. Und deswegen ist es gut, dass wir uns mit diesem Thema befassen und beschäftigen. Die Statistik spricht heute von, die offiziellen Zahlen der Bundesregierung, ungefähr 5 Millionen Muslimen in Deutschland. Die Islamverbände sprechen von 8 Millionen Muslimen, die in Deutschland leben. Eine Diskrepanz zwischen den zwei Zahlen liegt daran, dass die Zahlen der Bundesregierung selbstverständlich nur von den registrierten Muslimen in Deutschland ausgehen und die Islamverbände eher Schätzungen aufgrund ihrer Moscheegemeinden ausgehen und nicht die Einwohnermeldeamtzahlen vor Augen haben. Nun kann man Angst kriegen vor dem, was vor uns steht. Ich will keine Angst schüren und schon gar keinen Hass. Ich will nur, dass wir erhobenen Hauptes und klaren Blickes gewahr werden, uns gewahr werden, was die Situation heute ist und wie die Entwicklung sein wird. Die Prognosen des Bundesstatistischen Amtes beruhten seinerzeit auf Geburtenzahlen in erster Linie. Inzwischen haben diese Prognosen sich verändert. Man nimmt nicht mehr die Geburtenzahlen als Grundlage, sondern vielmehr die Einwanderungszahlen. Und jeder, der sich mit der Thematik befasst hat, weiß, dass es in jedem Jahr 750.000 Abwanderungen von Deutschland gibt und dass wir durch die mangelnden Geburten bei uns in Deutschland, wo uns jedes Jahr 440.000 Kinder fehlen, die wir dringend bräuchten, um die Bevölkerung konstant zu halten, dass wir deswegen eine Bruttozuwanderung von 1,2 Millionen im Jahr brauchen, um die Bevölkerung konstant zu halten. Das heißt, dass auf jeden Fall riesige Veränderungen bevorstehen. Ich rate jedem Christen dazu, getrost in die Zukunft zu blicken. Wir wissen nicht, was mit dem deutschen Staat oder mit Europa sein wird in 20, in 30, in 40 Jahren. Aber wir wissen, wie der erste Bundespräsident der Bundesrepublik es zum Ausdruck gebracht hat. Wir wissen nicht, was kommt, aber wir wissen, wer kommt. Wir warten auf den Heiland Jesus Christus, der zum Heil kommt. Und es ist niemals garantiert worden, dass ein Staat so bleibt in aller Ewigkeit, wie es war. Wenn wir zurückblicken in die Geschichte, dann ist es eigentlich nur Israel, das wieder ein Staat ist in der Art und Weise, wie es in der Zeit vor der Deportation nach Babylonien war. Und da glauben wir Christen, dass Gott auch seine Hand drin hat. Gestern Abend hatte ich ein interessantes Gespräch im Anschluss an die Abendbibelschule und eine Frage, die mich sehr beschäftigt, kam da auch zum Ausdruck. Wir fragen, ja, was können wir denn tun, um das zu verhindern, dass es so kommt? Ich weiß nicht, ob die Politik Mittel hat, etwas zu tun. Ich weiß nur, dass es einen riesen Überdruck in Nordafrika und Nahost gibt. 60% der Bevölkerung dort ist unter 30 Jahre alt. Die meisten von ihnen noch nicht im gebärfähigen Alter. Das heißt, der richtige Boom, die richtige Bevölkerungsexplosion in diesen Ländern steht noch aus. Und es ist jetzt schon so, dass diese Länder ihre jungen Leute nicht beschäftigen können. Mit der Ausbildung sind riesengroße Probleme. Die Staaten sind am Bersten. Und bei uns, dort Überdruck, hier Unterdruck, es wird zu einem Ausgleich kommen. Und deswegen hat man schon Anfang der 90er Jahre in NATO-Kreisen von der bevorstehenden Völkerwanderung gesprochen. Damals hat ein General seinen Job verloren, weil er das im Fernsehen geäußert hat. Heute formiert sich die NATO an den Süd- und Ostgrenzen Europas, um genau diese Aufgabe wahrzunehmen, die Außengrenzen der EU zu wahren vor den Flüchtlingsströmen, weswegen der damalige holländische General seinen Job verloren hat, weil er gesagt hat, das wird die Aufgabe sein in Zukunft. Damals war es nicht politisch opportun, das zu sagen, oder hat Dinge rausgeplaudert, die er nicht hätte an die Öffentlichkeit bringen können, wie auch immer. Die Frage ist, wenn Luther schon davon sprach, dass der Türke die Rute Gottes sei für die Kirche in Europa, der Türke als Rute Gottes für die Kirche in Europa, warum das nicht heute genauso sein sollte. Und die Frage ist, was ist denn noch schützenswert an unserer Gesellschaft und unserer Einstellung in Deutschland? Warum sollte Gott gerade über uns die Hand halten und sagen, da schickt er die Muslime nicht hin? Ich glaube, dass die Muslime sehr wohl aus gutem Grund zu uns kommen und dass sie nicht einfach kommen, sondern dass sie geschickt werden. Und zwar, dass wir wachgerüttelt werden. Die Dekadenz und die Verdorbenheit unserer Gesellschaft ist unaussprechlich. Am Sonntag waren wir eingeladen beim Kollegen, haben wir es davon gehabt, dass die 11- und 12-jährigen Mädels, schon mehr als die Hälfte von ihnen, den Film 50 Shades of Grey bereits gesehen haben. Da hat der Vater das nicht glauben wollen, hat sich zu seiner Tochter gedreht. Die Konfirmandin ist ja, Papa, alle meine Klassenkameradinnen haben den gesehen. Sadomasochismus bei Kindern, die noch nicht einmal die Geschlechtsreife erreicht haben. Was das mit einem jungen Menschen macht, und die Sexualisierung der Gesellschaft in allen Bereichen. Und dann brüstet man sich noch damit, dass wir eben eine freiheitliche Gesellschaft sind und auch im Blick auf die Sexualität freiheitliebend sind. Gestern im Radio kam zum Jahrestag der Freigabe von der Pille danach eine Kurzstatistik. Am 15. März letztes Jahr wurde die Pille danach rezeptfrei gemacht, damit jede Frau auch nach dem Geschlechtsverkehr, ungeschützten Geschlechtsverkehr, das Embryo abtreiben kann. Und da habe ich nicht schlecht gestaunt. 60.000 Packungen per Monat sind verkauft worden. 60.000 Packungen per Monat. Es ist ja nicht gesagt, dass jedes Mal ein Kind, ein werdendes Leben abgetrieben worden ist. Vielleicht war auch kein Empfängnis dabei. Aber wie viele Hunderttausende von Menschenleben, die wir bräuchten, wurden sinnlos und barbarisch in dieser Art und Weise beendet. 13% aller Frauen in Deutschland haben die Pille danach schon genommen. Stand heute. Aller Frauen. Das sind auch die nicht verheirateten, die auch nicht mehr geschlechtlich Aktiven mitgezählt. Wir leben in einem Land, das die Rute Gottes sehr nötig hätte. Ob das unbedingt durch den Islam kommen muss, das möchte ich bezweifeln. Aber dann müssten wir unsere Arbeit tun, als Christen in dieser Gesellschaft, und aufstehen und gezählt werden, sagen, das wollen wir nicht. Wir wollen ein anderes Land, wir wollen ein anderes Klima. Und dann könnte man noch viele andere Dinge mitnehmen, mit erwähnen. Die ganze Frage der Bestechlichkeit, der fehlenden Ehrlichkeit. Dieses Jahr kam das, was noch niemand zu glauben gewagt hat, dass nachdem Siemens und die Deutsche Bank zu Prügelknaben der Weltgemeinschaft geworden sind, wegen ihrer unlauteren Wettbewerbsmethoden und Schmiergeldzahlungen und Bilanzbetrügen und all dem, dass auch noch das renommierte deutsche Vorhängeschild VW durch Manipulation der Software, bewusste Manipulation und Betrug an den Pranger gestellt wird. Es ist ja nicht so, dass wir gerade wegen unserer Christlichkeit in diesem Land, in der Welt bekannt wären. Nehmen wir uns zuerst das Thema gute Nachbarschaft vor. Auch wenn gute Nachbarschaft Klarheit im Umgang miteinander voraussetzt. Eine klassische Stelle gibt es im Evangelium, wenn es um die Nachbarschaft geht. Um die Frage, wer ist mein Nächster? Und das ist bezeichnenderweise die Geschichte von einem Ausländer. Der gute Samariter muss herhalten für die jüdische Nation als Beispiel dafür, wer seinen Nächsten liebt. Wir kennen die Geschichte, ich brauche es nicht vorzulesen. Aber das Pikante daran ist, dass unterm Strich das rauskommt, mein Nächster ist nicht der, den ich suche, sondern mein Nächster ist der, der mir vor die Füße gelegt wird. Können wir das, die heutige Situation in Deutschland und Europa, unter diesem Blickwinkel betrachten? Wir suchen unseren Nächsten nicht aus, sondern Gott legt uns den Nächsten vor unsere Füße. Und diese Millionen von vertriebenen Menschen, darunter sind natürlich auch Wirtschaftsflüchtlinge, darunter sind auch Menschen, die mit salafistischem, extremistischem Hintergrund, vielleicht auch terroristischem Hintergrund, die Flüchtlingsströme sich zu nutzen machen, dass sie auch nach Europa gelangen, das gibt es auch. Aber die allermeisten Menschen sind Menschen, die kein Dach über dem Kopf haben. Und das seit Jahren manche. Damals im Gleichnis, das Jesus erzählt hat, sind gerade die Frommen dran vorbeigelaufen. Ich bin so froh, dass in unseren Gemeinden und Gemeinschaften Land auf Land ab es ein großes Engagement gibt unter den Flüchtlingen, die zu uns kommen. Menschen, die aus christlicher Nächstenliebe helfend eingreifen, die es zu ihrem Anliegen machen, nach diesen Leuten zu schauen, dass sie einigermaßen zurechtkommen in unserem Land. Ich will nichts beschönigen. Aber Jesus treibt es auch selbst auf die Spitze. Er sagt nicht nur, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, sondern er sagt, liebe deine Feinde. Und ich will mir kein Blatt vor den Mund nehmen. Ein Großteil der Muslime weltweit sieht in den Christen ihre größten Feinde, numerisch, zahlenmäßig gesehen. Die Christen sind die größte Gruppe, die sie als Feinde haben. Vor allen Dingen der Westen mit Amerika vorne dran. Inhaltlich ist es natürlich die Juden, die der größte Feind für die Muslime aus ihrem Blickwinkel sind, obwohl die Juden, wenn sie zwischen Christen und Muslimen wählen müssen, oftmals sagen dann lieber die Muslime bei uns. Das ist interessant. Liebe deine Feinde, sagt Jesus. Das ist das, was ihn von Mohammed unterscheidet. Mohammed hat sich gegen die Feinde durchgesetzt, hat sie niedergemacht. Nach der Grabenschlacht, der ersten großen Schlacht vor Medina, als die Medinenser unter der Führung Mohammeds sich wehren konnten vor dem Angriff der Mekkaner, da hat er einen ganzen jüdischen Stamm, der mit ihm am Anfang gekämpft hat, aber dann die Seiten gewechselt hat und sagt, nee, ist uns doch lieber, die Mekkaner behalten die Oberhand. Und da hat er 500 Männer an einem Abend enthaupten lassen auf dem Marktplatz von Medina. Hat einen großen Graben ausheben lassen und die Leichnamen alle da reingeworfen. Alles nachzulesen in der Biografie Mohammeds nach Ibn Hisham. Er ließe sich nicht nehmen, die schönste von den Ehefrauen zu sich zu nehmen, noch in jener Nacht. Nicht nur die Tötung der Gefangenen, sondern auch die Demütigung der Überlebenden. Das war seine Methode. Und immer wieder kann man im Koran und in der islamischen Geschichtsliteratur sehen, wie es heißt, dass man in sich Schrecken hineinjagen soll, dass man Furcht erregen soll beim Gegner. Und deswegen gibt es manche Leute, die sagen, Mohammed ist der Erfinder des Terrorismus, des Terrors, des Schreckens im anderen. Ich glaube, dass es aber schon vorher das gegeben hat. Und er das nur meisterhaft sich dessen bedient hat. Jesus sagt, liebe deine Feinde. Tut Gutes denen, die euch verfluchen. Segne die, die euch verfluchen. Er suchte geradezu den Kontakt zu den Ausgegrenzten, setzte sich aber auch auseinander mit seinen religiösen Gegnern. Diese Liebe, die Jesus zu den anderen gehabt hat, hat nicht geheißen oder bedeutet, dass er einfach alles übersehen hat, was anstößig am anderen war. Aber er hat keine Angst vor der Begegnung gehabt. Er begab sich zu den Zöllnern und Prostituierten in den gleichen Raum, an den gleichen Tisch. Hatte keine Angst davor. Und er begegnete auch seinen religiösen Gegnern vom Sanhedrin, den Schriftgelehrten und den Pharisäern. Furchtlos stellte er sich ihnen. Aber das Ziel war, die Menschen zu gewinnen. Und wenn wir danach fragen, warum Gott die Muslime zu uns sendet, dann sendet er sie sicher, damit wir wachgerüttelt werden und darüber nachdenken, was eigentlich uns als Christen ausmacht. Und das ist in Teilen schon geschehen. Als Bischof Huber den Ratsvorsitz der EKD hatte und den runden Tisch mit den Muslimen angefangen hat, sind ihm die Schuppen von den Augen gefallen. Als sie ihr Positionspapier, das ist der Text 86 von der EKD über Klarheit und gute Nachbarschaft, von dem her ich die Überschrift heute teilweise entliehen habe. Als sie nach zwei Gesprächsrunden mit den Muslimen, als sie dieses Papier veröffentlichte und die Muslime dieses Papier lasen und entdeckten, dass darin steht, dass die evangelische Kirche in Deutschland zur Religionsfreiheit steht und das bedeutet, dass ein Christ Muslim werden dürfen muss, und ein Muslim Christ werden dürfen muss. Und da haben die Muslime alle Gespräche abgebrochen. Und gesagt, wir brauchen mit euch gar nicht mehr reden, denn das kommt nicht in die Tüte, dass ein Muslim Christ wird. Das darf nicht passieren. Da sind Bischof Huber und den anderen Mitgliedern die Schuppen von den Augen gefallen. Es gibt Dinge, wo die Muslime einfach nicht bereit sind, zu verhandeln und einander näher zu kommen. Aber wir machen jetzt an der Stelle eine kurze Pause, hören ein Zwischenspiel von den Opferdinger Bläsern und machen dann nach der Pause weiter. Jesus suchte geradezu den Kontakt zu den Ausgegrenzten, setzte sich aber auch auseinander mit seinen religiösen Gegnern. Da waren wir stehen geblieben vor der Pause. Es geht mir im nächsten Abschnitt um diese Auseinandersetzung mit dem theologischen Gegner. Ich glaube, dass es an der Zeit ist, dass wir klare Worte brauchen und deutliche Standpunkte. Unsere Gesellschaft kränkt daran, dass dezidierte Meinungen nicht mehr willkommen sind. Sobald man ein bisschen anders denkt als das, was gerade medienkompatibel zu sein scheint, wird man in irgendeine Ecke gestellt, meistens in die Rechte. Eine Demokratie lebt davon, dass es einen politischen Diskurs gibt, dass es eine Auseinandersetzung gibt. War das schön, wo Herbert Wehner und Franz Josef Strauß sich attackiert haben? Da hat man gewusst, wo man steht. Da hat niemand den Blatt vor den Mund genommen. Da hat Demokratie gelebt. Heute sind die Meinungsunterschiede, die zugelassen werden, so leicht abweichend Schattierungen, so dass der SPD-Vorsitzende sagen kann, wir haben den besten SPD-Bundeskanzler, den wir jemals gehabt haben. Oder, ja, die CDU vertritt am besten grüne Positionen. Ja, wir haben eine politische Situation, wo kein Kontrovers da ist. Und meines Erachtens sind wir Christen dazu geradezu aufgerufen, unseren Mund aufzumachen und zu sagen, was für uns wichtig und richtig ist. Die Integrationsdebatte ist eigentlich keine Debatte. Es ist nur eine Frage, wie definiert man Integration? Für die meisten, die in der Politik tätig sind, wird Integration so definiert, wenn jemand sich selber durch seine eigene Arbeit unterhalten kann, seine Familie und seine Steuer zahlen kann, ist er in Deutschland integriert. Das ist so die Minimaldefinition, die in den Köpfen von einem bestimmten Spektrum der politischen Parteien spukt. An der Basis versteht man Integration ganz anders. Wenn man von Integration spricht, dann meint man ein Miteinanderleben, ein Miteinander klarkommen, dass man zusammen im Verein oder in der Kirchengemeinde oder sonst irgendwo gesellschaftlich, gemeinschaftlich unterwegs ist. Dass man in der Gemeinde und in der Gesellschaft angekommen ist, dass man ein Teil davon wird und nicht eine Subkultur. Die große Herausforderung in dieser ganzen Frage der Integration stellt sich für mich in dem Punkt, wie Muslime ihren Glauben sehen. Für uns ist in dem nachaufklärerischen Europa ist kein Thema, dass es Trennung von Kirche und Staat gibt. Wir erwarten geradezu, dass der Staat sich nicht einmischt in unsere religiösen Angelegenheiten. Wir wollen das auch von kirchlicher Seite, auch wenn manchmal man den Eindruck hat, dass die Landeskirchen doch vielleicht gerne verknüpft wären mit der Obrigkeit. Aber im Grunde in ganz Europa, egal welche Religionszugehörigkeit der traditionell hier lebenden Menschen, wir setzen das voraus, dass es eine Trennung von Kirche und Staat gibt. Diese Denkform ist in der islamischen Welt neu. Es gibt keinen islamischen Staat, der diese Sache praktiziert hat. Und jetzt wird jemand gleich streng sagen, doch die Türkei. Die Türkei ist ein laizistischer Staat. Ja, die Türkei ist ein laizistischer Staat. Was heißt das? Das heißt, im Laizismus hat der Staat die Hand auf der Religion. Nehmen Sie Frankreich als Beispiel. Unser nächster Nachbar, ein laizistisches Land, ein laizistischer Staat. Der ehemalige Innenminister hat damals den Vorschlag gemacht, man solle von staatlicher Seite alle Imame bezahlen, ihren Gehalt bezahlen, damit man sie kontrolliere. Genauso wie sie es angeblich nach französischer Vorstellung, genauso wie sie es im Elsass tun, wo alle lutherischen Pfarrerinnen und Pfarrer ihr Gehalt vom Staat beziehen. Also ein laizistischer Staat ist nicht ein Staat, wo Trennung von Religion oder Kirche und Staat im radikalen Sinn da ist, sondern es ist eine Entmachtung der Religion und der Staat macht sich zur Aufsicht über die Religion. Bei uns in Deutschland ist es anders. Wir sagen, wir sind unabhängig, natürlich unter dem Grundgesetz, aber der Staat kann nicht hineinregieren in unsere Angelegenheiten, so wie es in Staatskirchen wie Finnland der Fall ist, dass der Bundespräsident, der ernennt die Bischöfe. Ja, das ist Staatskirchenform. Und das haben wir nicht. Aber in der islamischen Welt ist diese Denkweise nie richtig aufgekommen. Im Folge des Kolonialismus gibt es säkulare Regierungen. Aber die Regierungen verstehen ihre Rolle als Wächter des Islam. Und sie sind dafür verantwortlich, dass der Islam in ihrem Land gedeihen kann. Es ist nicht eine Neutralität. Deswegen hat der ägyptische Präsident schon immer, seit Unabhängigkeit werden, schon immer bestimmt, welche drei Christen er als Ansprechpartner hat für die Angelegenheit der christlichen Minderheit in Ägypten. Das wurde einfach bestimmt. Da konnten die Christen nicht sagen, nee, wir möchten die und die als Sprecher für uns haben, sondern das hat der Präsident bestimmt. Weil er als Wächter des Islam in Ägypten, der hat diese Pflicht und Recht, die religiösen Angelegenheiten aller zu ordnen und zu regeln. Wir sind bei guter Nachbarschaft. Diese gute Nachbarschaft im Sinne Jesu Christi setzt Klarheit und Offenheit voraus. Jesus war ein Freund der klaren Worte. Auch er hat sich nie ein Blatt vor den Mund genommen. 7-mal im Matthäusevangelium nennt er seine Gegner Heuchler. Er versucht es nicht irgendwie durch die Blume zu sagen, sondern ihr Heuchler. Einmal sagt er gar, ihr weißgetünchten Gräber. Außen schön an weiß angestrichen und innen drin verrottet, vermodert. So seid ihr. Er sagt auch, wenn Fragen kamen gegenüber seiner Loyalität zum Kaiser, hat er eine ganz klare Antwort gegeben. Sollen wir Steuer zahlen? Er sagt, er zeigt mir die Münze. Da halten ihm die Menschen die Münze vor und er fragt, wessen Bild und wessen Aufschrift ist auf der Münze? Ja, natürlich des Kaisers, sagen sie. Was sagt Jesus? Gib dem Kaiser das, was des Kaisers ist. Gib aber Gott das, was ihm gehört. Und wer Ohren hat zu hören, der hat herausgehört. Also das Geld, das der Kaiser geprägt hat, der hat das Recht, das alles zu regeln. Aber wo Gottes Bild drauf geprägt ist, auf den Menschen, wir sind ja ein Gottes Ebenbild geschaffen, wo Gottes Bild drauf geprägt hat, das gehört Gott. Mein Leben, meine Loyalität gehört Gott. Der Kaiser soll mein Geld kriegen, wenn er die Steuer eintreibt. Aber mein Leben gehört Gott. Jesus hat auch ganz klar gesprochen über die Gefahren des Nicht-Nachfolgens und des Nicht-Glaubens. Auch 7-mal im Matthäusevangelium redet er davon, dass da wird sein Heulen und Zähne klappern. In 8,12 heißt es aber, die Kinder des Reichs werden hinausgestoßen in die Finsternis, da wird sein Heulen und Zähne klappern. Die Verlorenheit der Menschen, die nicht nachfolgen, die nicht glauben, dass es eine Wirklichkeit und Jesus nennt das ganz klar. Die Menschen von heute, die nicht gerade in ganz frommen Kreisen sozialisiert sind, die kennen, wenn überhaupt, nur den weichgespülten Jesus. Alles, was anstößig ist an dem, was er gesagt und getan hat, das wird irgendwie ausgeblendet. Es wird unseren Studenten auch gesagt, in homiletischen Seminaren, nicht nur, man darf kein Gericht predigen, man darf überhaupt nicht predigen, die Leute anpredigen. Man soll eine religiöse Rede halten, die religiöse Empfindsamkeit ansprechen, die religiösen Gefühle ansprechen, ja? Einen weichgespülten Jesus. Den kennen vielleicht die Menschen unserer Tage, aber derjenige, der mit der Peitsche durch den Tempel gegangen ist, der wird nicht gepredigt. Jesus war einer für klare Worte und klare Verhältnisse und ging in äußerster Konsequenz seinen Weg. Und deswegen bin ich dankbar für alle Muslime, die aussprechen, was sie denken. Wir können, wenn wir Jünger Jesus sind, nur Freunde der klaren Worte sein. Ich bin mal über den Kirchplatz gegangen, am Ort, wo ich früher Gemeindefahrer war. Vorausgegangen war ein Telefonanruf von einer sehr aufgebrachten Gemeindemitglied, das mich gefragt hat, ob ich nicht den Landtagabgeordneten einladen könnte zu einem Gespräch, denn das mit den Muslimen hier vor Ort, das würde wirklich außer Hand geraten. Die Kinder hätten ihr gesagt, wo sie Fußball gespielt hätten vor der Kirche und gegen die Kirchenwand geschossen hätten und die frisch renovierte Kirche mit schwarzen Flecken übersät war, wo sie diese Person, die Kinder gewehrt hat und sagt, das dürft ihr nicht machen, hat sie sicher bedroht, da wird ein Nachspiel haben und so weiter und so fort. Da hätten die Kinder gesagt, sie soll's Maul halten. Die Kirche würde ihnen sowieso in 10 Jahren gehören. 10-Jährige, ja. Also das war vorausgegangen. Ich gehe über den Kirchplatz. Das waren meine Nachbarn, die 2 Buben, Zwillinge. Und die haben wieder mit dem nassen Fußball gegen die Kirchwand geschossen. Also, hey Jungs, komm mal her. Ihr kennt doch sicher das Wort Shahid. Du sprichst Arabisch? Nein, das ist ein arabisches Wort. Wisst ihr, was das heißt? Ja, Shahid. Ein Märtyrer. Ja, das, ja, weiß ich. Und ich sagte, ja, bei euch kann eine Moschee gemartert werden. Eine Moschee wird Shahid, wenn man die Moschee beschädigt. Bei uns ist es nicht so. Wir haben das nicht mit dem Martertum von Kirchen. Aber die Kirche ist uns heilig. Und das tut uns weh, wenn ihr das macht, weil die Kirche haben wir schön hergerichtet, weil das unser Ort ist, wo wir Gott anbeten. Ehrlich. Echt. Ich habe nicht gewusst, was da dann dabei rauskommt. Ich habe es einfach dabei belassen. Die haben aufgehört. Als ich zurückkam vom Hausbesuch, standen beide da mit Schuppern und Eimern und haben die Kirchwand abgewaschen. Die Muslime sind keine schlechten Menschen. Es gibt unter den Muslimen genauso gute und liebevolle Mitbürgerinnen und Mitbürger, wie es Kotzbrocken unter den Christen gibt. Aber ich muss wissen, wie sie denken, um mit ihnen reden zu können. Und sie müssen lernen, wie wir denken, damit sie uns verstehen. Und wie kann das passieren? Nur wenn wir miteinander reden. Nur wenn wir auf sie zugehen, in aller Offenheit, Freundlichkeit, in Klarheit und in Wahrheit. Und ich möchte zum Schluss 10 Thesen zum Dialog mit Muslimen Ihnen vorlesen. Ich habe die auch ausführlich kommentiert in einem Aufsatz, den Sie auch auf meiner Webseite sich anschauen können. Aber die Zeit reicht nicht, dass ich näher darauf eingehe. Ich lese sie einfach vor, sage vielleicht 1, 2 Gedanken dazu zum Abschluss von diesem Abend. Erstens, der Islam hat als nachchristliche Religion alle Argumente gegen den christlichen Glauben bereits inkorporiert. Der Koran und die ganze islamische Lehre von Anfang an ist darauf ausgelegt, zu erklären, was am christlichen Glauben falsch ist. Nämlich der Sühnetod Jesu, der sei gar nicht gestorben, sondern ein Scheinleib oder ein anderer. Und deswegen ist er auch nicht für unsere Sünden gestorben. Das ist mit eingebaut. Viele andere Dinge mehr. Wir werden am Abend, wo wir über das Thema, was denken Muslime, was Christen denken, oder was glauben Muslime, was Christen glauben, werden wir noch genauer darauf eingehen. Ist alles bereits inkorporiert, ist ein Teil von islamischem Weltbild. Ich muss wissen, wenn ich mit Muslimen rede, sie glauben alle Argumente bereits zu haben und zu kennen. Mit den 3 Göttern und allem drum und dran. Nur, das ist alles, wie sagt man da so schön, das, was sie glauben, das ist gar nicht wahr, das sind Hirngespinste. Gegen die Liebe haben sie kein Argument. Und die Liebe, das ist es, was ein muslimisches Herz erobern und gewinnen kann. Die Liebe Gottes in Jesus Christus gelebt im Leben von einem Christen. Zweitens, ein gemeinsamer Nenner innerhalb der Glaubensgebäude von Islam und Christentum ist nicht vorhanden. Es gibt so viele Eckpunkte, die ähnlich sind. Fast alle biblischen Propheten kommen im Koran vor. Alle wichtigen auf jeden Fall. Viele Muslime haben biblische Namen. Daud, David. Ayub, Hiob. Suleiman, Salomo. Ja. Ganz viele Harun, Aaron. Ja, es gibt ganz viele islamische Namen, die alttestamentliche Prophetennamen sind. Und beide Juden und Muslime berufen sich auf Abraham, Ibrahim bei den Muslimen. Aber wenn man das Glaubensgebilde anschaut, dann sind diese Koinzidenzen, diese Übereinstimmungen zufälliger Art. Ein Gebäude kann von außen wie eine Kirche sein und innen ein Bordell sein. Zufälligkeiten im Aussehen machen keine gemeinsame Basis. Und der Grundglaube des Islam, nämlich, dass Gott einer ist, der sich rächt, das ist nicht kompatibel mit dem Gottesbild der Bibel, dass Gott einer ist, der sich selbst aufopfert, damit man zusammenkommt. Nur als ein Beispiel. Es gäbe ja viele. Drittens, der gemeinsame Nenner, wenn es den geben soll, zwischen Christen und Muslimen, ist im gesellschaftlich-politischen Raum zu suchen. Das heißt, wir müssen einen Weg finden, miteinander klarzukommen. Nicht über den Glauben versuchen und sagen, aber wir sind doch alle Bruder, Schulterschluss und so. Das bringt uns nicht zusammen. Man merkt spätestens, wenn es im Alltag losgeht und ein Muslim Vergeltung verlangt für eine Verletzung nach islamischem Recht, steht ihm die Vergeltung, die Rache zu. Die sogenannten Ehrenmorde geschehen aus diesem Grund. Das muss gesühnt werden durch Rache. Dann können wir sagen, es tut mir leid, das geht nicht. Unser Recht basiert auf einem ganz anderen Prinzip. Vergeltung und Rache sind bei uns, die kommen gar nicht in Frage. Ja, das sind die Punkte, man muss einen Weg finden, wie man klarkommt. Viertens, der Islam als gesellschaftlich wahrnehmbare Größe kennt nur das Schema Dominanz und Duldung. Das heißt, der Islam will herrschen oder beherrscht sein, auf Deutsch gesagt. So ein Mittelding, wo man so ein bisschen so einen Kompromiss findet, das macht den Moslem und den Islam ganz unsicher. Und die ganzen Auseinandersetzungen an der Peripherie der islamischen Welt, angefangen in Subsahara, Afrika, hinüber Sudan, in Südasien, in Indonesien und Malaysia, überall an den Grenzen, selbst in Europa, Bosnien und Kosovo, die Kriege, die dort stattfinden, überall an der Peripherie der islamischen Welt, kommt es zur Unruhe, weil die Frage entsteht, wer hat hier die Oberhand? Leben wir nach islamischem Recht oder leben wir nach englischem Recht? Ja, sagen sie meistens. Nach westlichem Recht. Und das müssen wir, da müssen wir uns einfach dessen klar sein. Die meisten Muslime, als sie nach Deutschland kamen und nach Europa, haben gesagt, in Europa muss ich gar nicht nach islamischem Recht leben. Ich habe einen Dispens von meinem Glauben, ich muss es gar nicht, weil ich es gar nicht kann. Und jetzt kommen andere und wollen Scharia und so einführen. Die meisten Muslime hier in Deutschland, die wollen das gar nicht. Sie wollen nach deutschem Recht leben. Und die müssen wir stärken. Fünftens, die Lösung für das Zusammenleben in Deutschland, Europa liegt darin, klar zu formulieren und zu kommunizieren, dass die Scharia nicht kompatibel mit dem Grundgesetz ist und deswegen nicht zur Anwendung kommen kann. Das gehört in die Eingliederung von allen, die als Flüchtlingen oder Migranten hierher kommen, nach Staatskundeunterricht, wo unser politisches System erklärt wird, dass man sagen, Leute, ihr kommt aus einer anderen Kultur, dort habt ihr eigene Gesetze und eigene Vorstellungen von Gut und Böse, von Recht und Unrecht. Bei uns gelten diese Vorstellungen. Und das müsst ihr wissen. Und Scharia, das wird nicht zur Anwendung kommen in Deutschland. Man hat es probiert. In meiner Heimat in Kanada, in Ontario, in der Provinz Ontario, es war um 2005 herum, hat die liberale Regierung gemeint, ja, man kann doch nach dem Motto, jeder soll nach seiner Fassung selig werden, oder jedem Kind sein Luftballänle, dann geben wir den religiösen Minderheiten das Recht, ihre religiösen Angelegenheiten selber zu regeln. Die Hindus, die sollen ihre Sachen nach Hindu-Rechtsvorstellung machen, die Muslime nach islamischem Recht. Das hat gerade mal ein paar Monate gehalten. Da habe ich gemerkt, das geht nicht. In einer Gesellschaft muss gleiches Recht für alle sein. Und das muss vermittelt werden. Der Traum von einer islamkompatiblen Gesellschaft Nummer 6 in diesem Sinn kann es nicht geben. Der Islam muss sich an das Konzept der Trennung von Staat und Religion anpassen. solange Muslime eine Minderheit hier sind, und die sind meines Erachtens gerne, die meisten von ihnen gerne eine Minderheit, weil sie dann ihre Forderungen gar nicht durchsetzen müssen. Die wollen im Grunde gar nicht nach der Scharia leben, die meisten von ihnen. Aber das müssen wir eben ihnen abverlangen, dass das auch ausgesprochen wird und akzeptiert wird. Es gibt eine Trennung von Staat und Religion, und die Religion kann dem Staat nicht diktieren, was Sache ist. Siebtens, die konsequente Durchsetzung dieses Prinzips der Trennung von Staat und Religion wird von der Mehrheit der Muslime in Europa mit Begeisterung aufgenommen werden. In Gesprächen mit Muslimen muss man natürlich vorsichtig sein. Ich kann nicht einem Muslim gegenüber sagen, ja, ihr wollt ja sowieso nicht, dass Scharia ist. Ja? Spätestens dann ist seine Ehre angesprochen und er muss wenigstens so tun, als sei er ein guter Muslim, und dann muss er verlangen. Also man muss auch Geschick haben im Gespräch, den anderen selber kommen lassen, ihn selber sagen lassen, ja, also hier in Deutschland, das wollen wir hier gar nicht. Achtens, Religionsfreiheit ist das fundamentalste aller Menschenrechte und gilt für alle. Sie bezieht sich aber auf die religiöse Anschauung der Person, nicht auf vermeintliche Rechte gesellschaftlich formierter Gruppen. Und das ist ein ganz heißes Eisen im Gespräch mit Islamverbänden. Die Verbände meinen, sie könnten Religionsfreiheit für sich in Anspruch nehmen und Dinge wie Schächtung, Kopftuch und andere Elemente der Scharia einfordern für ihre gesellschaftliche Untergruppierung, die sie repräsentieren. Aber nach unserem Recht, nach unserer Vorstellung ist Religionsfreiheit ein persönliches Recht. Jeder Mensch hat das Recht zu glauben und zu denken, wie er will. Und diesen Glauben auch auszuleben, sofern es den anderen nicht beeinträchtigt. Neuntens, um eine Eskalation zu verhindern, muss jetzt politisch gehandelt werden. Ich glaube, da brauche ich nichts dazu sagen. Zehntens, eine entspannte Beziehung zwischen Muslimen und anderen wird es erst geben, wenn Muslime öffentlich und in den Hinterzimmern der Moscheen ihr Einverständnis geben, dass sie sich nach eigener islamischer Vorstellung in Deutschland und in Europa nicht in Dar al-Islam sich befinden, im Haus des Islam, sondern nach islamischer Vorstellung in Dar al-Harab, im Haus des Schwertes oder im Haus des Krieges. Auch wenn das brutal martialisch für uns klingt, das ist die bessere Vorstellung, wo sie sagen, dieses Land ist Allah nicht unterworfen und die Scharia kann hier nicht regieren und wir akzeptieren das. Natürlich dürfen sie für ihren Glauben werben. Die Salafisten sollen so viele Korane verteilen, wie sie nur können. Ich wünschte mir, die Deutschen würden mehr den Koran lesen. Und dann wüssten sie, wogegen man inhaltlich sein muss, ohne gegen den Menschen sein zu müssen. Ich schließe mit dem Gedanken, der bereits zum Ausdruck gebracht worden ist, in aller Offenheit und Klarheit und Härte darf die Nächstenliebe nicht fehlen. Diese Menschen hat Gott uns vor die Füße gelegt. Er zieht die Grenzen der Nationen und bestimmt, wie lange sie darin wohnen sollen, heißt es im dritten Buch Mose. Gott hat das zu verantworten. Unsere Verantwortung ist, im Sinne Jesu Christi damit umzugehen. Lass uns beten. Herr Jesus Christus, wir bitten dich um Liebe für die Menschen, die zu uns kommen. Die meisten von ihnen aus zerrütteten Ländern, aus Gebieten, wo es Jahrzehnte, wenn überhaupt, dauern wird, bis es zu einer Aussöhnung und Heilung kommen kann. Menschen, die keine Perspektive für das Leben in ihrer Heimat haben. Wir bitten dich, wenn sie zu uns kommen, dann lass sie hier das Beste finden, was wir zu bieten haben, nämlich die Gotteskindschaft. Hilf, dass Christen ihnen begegnen in Liebe und in Wahrheit, in Klarheit und in guter Nachbarschaft, es ihnen vorleben, was es heißt, ein Christ zu sein, und ihnen die Botschaft von dir, Herr Jesus Christus, weitersagen. Ja, du bist auch für jeden Muslim dieser Welt gestorben, bist ans Kreuz gegangen, dass auch er die Erlösung findet. Und wir bitten dich, schenke du das Wunder, dass aus dem, was so katastrophal aussieht im Augenblick, doch ein Segen werden kann. Stärke du uns dazu in der Liebe und im Zeugnis. Amen.